Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Die Ethnologin Carola Lenz wird Präsidentin des Goethe-Instituts. Was sie an diesem Job reizt und warum sie Bedenkzeit brauchte, erzählt sie in der Kultur vom Tag. Außerdem lernen Sie die Kuratoren der nächsten Documenta kennen und hören Musik gegen viel zu hohe Mieten. Einstimmig ist die Wahl ausgefallen und der Dienstherr des Goethe-Instituts, Außenminister Heiko Maas, freut sich. Denn in einem guten Jahr wird Carola Lenz die Nachfolge von Klaus-Dieter Lehmann antreten, der viele Jahre die Geschicke der auswärtigen Kulturarbeit Deutschlands lenkte. Die Vizepräsidentin der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ist Ethnologieprofessorin an der Uni Mainz und Heiko Maas gefällt vor allem, dass die designierte Chefin des Goethe-Instituts eine, Zitat, ausgewiesene Spezialistin für Afrika ist. Frau Lenz, guten Abend und herzlichen Glückwunsch.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Frau Lenz, seufzt eine Spezialistin, wenn 55 afrikanische Länder über einen Kamm geschoren werden?
Das ist völlig richtig, dass Sie darauf hinweisen, dass hier differenziert werden muss. Denn wir Ethnologen haben die Arbeitsweise, dass wir recht kleine Ausschnitte aus der Realität betrachten. Ich arbeite seit über 30 Jahren in Nordghana und mit Nordghanaen, ein kleiner Fleck auf einer großen Landkarte, allein für so ein Land wie Ghana schon nur ein Ausschnitt. Darüber hinaus in Burkina Faso und noch 2, 3 Nachbarländern. Aber wir versuchen in dieser intensiven Erforschung eines kleinen Bereichs, einer kleinen Region, einer kleinen Gesellschaft, große Fragen zu stellen und große Fragen zu beantworten. Ich denke, Afrika ist sehr heterogen. Ich hatte Glück mit meinem Forschungsland Ghana, einer relativ friedlichen und stabilen, in letzter Zeit eben auch sehr stabilen Demokratie zu arbeiten. Es gibt ganz andere Beispiele, mit denen ich dann aus der Literatur vertraut bin. Ich darf vielleicht gleich noch anfügen, dass ich ja auch über Südamerika geforscht habe für meine Doktorarbeit und dass ich mich ganz besonders freue, im Goethe-Institut nun wiederum auch jenseits dieser Forschungsgebiete meine Neugier auszubreiten und ganz neue Länder, Regionen kennenzulernen in ihren kulturellen Dynamiken.
War das für Sie der ganz prinzipielle Reiz, Präsidentin des Goethe-Instituts werden zu wollen?
Also ich wollte eigentlich gar nicht so, darf man es vielleicht doch ruhig sagen, sondern ich erhielt vor 7 Wochen einen Anruf von Klaus-Dieter Lehmann, der gleich mit der Tür ins Haus fiel und fragte, können Sie sich vorstellen, Präsidentin des Goethe-Instituts zu werden? Ich sagte, wie bitte? Nicht, dass ich das Goethe-Institut nicht kenne, aber ich habe mir dann Bedenkzeit erbeten. Und ihm darüber nachdenken, kam dann irgendwie immer stärker der Eindruck bei mir auf, dass es eine unglaublich tolle Herausforderung ist und Chance ist, verschiedene Bereiche meines bisherigen persönlichen und beruflichen Werdegangs zusammenzubringen. Ich bin begeisterte Kulturaufnehmerin, also Operngängerin, Ausstellungsbesucherin, Theaterbesucherin. Ich habe 1972 bei Peter Zadek als Dramaturgieassistentin gearbeitet, 2 Monate lang und dann entschieden, ich sollte doch vielleicht erstmal studieren. Ich habe bei der Theaterzeitschrift Theater Heute hospitiert. Ich habe für mein 2. Staatsexamen in der Germanistik, also als Lehrerin an Gymnasien, eine Unterrichtseinheit in Darstellen und Spiel gemacht und Schülertheater gemacht. Ich habe selbst sehr viel Theater gespielt in der Schüler- und Studentenzeit. Das war ein anderes Leben, nicht direkt verbunden mit meiner wissenschaftlichen Arbeit. Das kann nun in diesem neuen Amt miteinander verbunden werden. Das finde ich also ganz großartig. Das rundet es nochmal richtig ab.
Also es sind nicht 2 Wege, die sich wieder gekreuzt haben, sondern es ist schon etwas, was Sie jetzt auch beruflich komplett macht.
So kann man das sagen, wobei ich Wert lege, darauf festzuhalten, dass es sich um ein Ehrenamt handelt. Zugegebenermaßen ein sehr zeitaufwendiges Ehrenamt, aber ich glaube, die Position des Ehrenamts gibt auch eine gewisse Unabhängigkeit, dass das operative Geschäft in den Händen von einem sehr kompetenten Generalsekretär und einem hervorragenden kaufmännischen Direktor liegt und natürlich einem großartigen Team insgesamt und dass ich als Ehrenamtspräsidentin eben auch vielleicht gewisse Handlungsspielräume habe, auch mal zu sagen, brauche auch mal ein bisschen Rückzugsmöglichkeiten, weshalb ich im Übrigen auch in Mainz wohnen bleiben werde aufs Erste.
Nach allem, worüber Sie in vielen Jahren und Jahrzehnten geforscht haben, jetzt als designierte Präsidentin des Goethe-Instituts, Kolonialismus und Erinnerungspolitik, wird für Sie auch etwas Wichtiges werden?
Das wird sehr wichtig werden, ganz bestimmt. Ich habe mein letztes Buch zum Thema Unabhängigkeitsfeiern, Unabhängigkeitsmonumente, Erinnerung an die Unabhängigkeit geschrieben mit einem australischen Historiker zusammen in Vergleich asiatische, afrikanische Beispiele. Und da war für uns klar, dass diese Nationenbildung der jungen, damals jungen unabhängigen Nationen, also 60er Jahre oder auch schon 40er, 50er Jahre in Asien, dass der Kolonialismus da eine ganz wesentliche Rolle spielt als Gegenpart, als Folie, vor deren Hintergrund die eigene Nation gebaut wird und über die sehr viel diskutiert wird. In Afrika haben wir bei den Feiern 2010, 50 Jahre Afrika, das große afrikanische Jahr, festgestellt, dass in den verschiedenen Ländern sehr intensiv debattiert wurde, sind wir schon unabhängig oder haben wir es eigentlich letztlich noch mit Kolonialismus heute zu tun und in welchen Formen? Das ist ein Thema, was mich in der Arbeit im Goethe-Institut sicherlich begleiten wird, wozu mich besonders auch interessiert, welche künstlerischen Positionen dazu entwickelt worden sind und welche spannenden Gesprächsformate der Bearbeitung dieses Themas noch gefunden werden können.
In ersten Reaktionen auf Ihre Wahl wird an vielerlei Stellen darauf hingewiesen, dass Sie die zweite Frau an der Spitze nach Jutta Limbach sein werden, an der Spitze des Goethe-Instituts. Ist das für Sie wichtig?
Ehrlich gesagt, nicht so wichtig. Ich freue mich sehr. Ich bin mir nicht sicher, dass ich die Arbeit anders machen werde als ein Mann. Ich denke, Klaus-Dieter Lehmann hat großartige Arbeit geleistet, so wie ich das bislang erfahren konnte, im Bereich der inneren Organisationskultur. Ich sehe da den Erneuerungsbedarf nicht, sondern denke eigentlich, ich stelle mich sehr gerne in das hinein, was er da aufgebaut hat, und glaube nicht, dass ich da jetzt eine spezielle Führungskultur als Frau mit reinbringe. Wichtig ist mir allerdings schon, dass ich überhaupt jetzt, wie viele andere Frauen auch, von dieser guten Konjunktur profitiere. Ich finde das wunderbar, dass der Gedanke bei der Besetzung solcher Führungspositionen aufkommt. Haben wir nicht eine Frau, die das machen kann? Jutta Limbach hat mal in einem Interview gesagt, ich bin gerne Quotenfrau. Und das hat sie so mit einem spöttischen Unterton irgendwie formuliert. Dem kann ich mich anschließen, denn in diesem Fall heißt das ja nicht, dass man nicht für dieses Amt bestens qualifiziert ist.
Carola Lenz, ab November 2020 Präsidentin des Goethe-Instituts im Deutschlandfunk Kultur. Frau Lenz, vielen, vielen Dank. Alles Gute.
Ja, Ihnen auch ganz herzlichen Dank für die schönen Fragen.
Sie hören Fazit. Eine neue Generaldirektorin, ein neuer Geschäftsführer. Auch die Documenta in Kassel geht personell neue Wege. Nicht zuletzt mit den Kuratoren der 15. Ausgabe. Das indonesische Künstlerkollektiv Ruan Grupa wurde ausgesucht, den Sommer in 3 Jahren zu bestreiten. Wofür, fragt man sich inzwischen, steht die 10-köpfige Kerngruppe, die peu à peu ihr Quartier in Deutschland bezieht, um ein Konzept für die bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst zu finden? Lena Bodewein über den Ort, an dem Ruan Grupa ihre Fragen beantwortete.
Da, wo die oft verstopften Straßen der indonesischen Hauptstadt leerer, kurviger und grüner sind, wo es Universitäten und Schulen gibt, liegt die Good School, ein fröhlich bunter Hof mit einer Werkstatt für Umwelt- und Recyclingprojekte, aufrechtgestellten Containern mit Balkonen davor, Buchläden und Ateliers darin, mit einer Cafeteria für Besucher und Passanten, mit offenen Gemeinschaftsräumen und einladenden Sitzgruppen unter Bäumen. Die Good School ist ein öffentlicher Lernraum für zeitgenössische Kunstkollektiv- und Ökosystemstudien. Ruang Rupa, Raum für Form, so etwa lässt es sich übersetzen. Und das war zu Beginn ihrer Zusammenarbeit pure Notwendigkeit, erzählt Reza Afisina.
So it's like probably we need a space. Wir brauchten einen Ort, um herauszufinden, wer wir als Künstler sind. Netzwerken, all diese Ideen, das war kein bekanntes Konzept in Indonesien. Im Jahre 2000 fanden wir also einen Raum für uns als Atelier und Heim.
Viele von den 10 Künstlern des Kollektivs kennen sich schon seit 25 Jahren. Noch unter der Herrschaft des Diktators Suharto mussten sie viele ihrer Aktionen, Konzerte und Ausstellungen noch im Untergrund organisieren. Mit dem Ende der Diktatur brach die Wirtschaftskrise über Indonesien herein. Dann schien es ihnen umso wichtiger, zusammenzuarbeiten, nicht gewinnorientiert, sondern teilend.
Das sind Werte, nach denen wir arbeiten. Wir haben dabei die Individualität nicht getötet. Wir respektieren und schätzen die individuelle Arbeit hoch. Die Stärke des Kollektivismus ist auch die Stärke des Einzelnen. Das eine schließt das andere nicht aus.
So it coexists. Ade Darmawan, der Direktor des Kollektivs.
For us, ideas is terrible.
Für uns sind Ideen teilbar. Kunst ist eher eine soziale Tätigkeit als eine individuelle. Das gilt auch für viele andere Dinge in der heutigen Welt. Das Teilen von Großzügigkeit, Neugier, Vertrauen und Ehrlichkeit.
Trust, honest.
Werte und Ideen, die die Findungskommission der Documenta anscheinend hingerissen haben. Ruang Rupa ist das erste Kollektiv, das diese Ausstellung kuratiert. Aber mehr als das. Es sind die ersten Künstler aus Asien und beinahe die ersten aus dem globalen Süden, die diese Aufgabe übernehmen.
Das zeigt eigentlich, wie westlich zentriert die Kunstwelt und die Documenta ist. Denn in all den Jahren gab es nie einen indonesischen Künstler auf der Documenta. Ignoranz spielt eine große Rolle in der globalen Kunstwelt. Also werden wir hoffentlich eine Menge Türen aufstoßen, viele neue Dinge anstoßen. Unser Fokus wird anders sein und er wird für ein größeres Bild benötigt. Er wird das größere Bild hoffentlich bereichern.
Ist es die Stunde des Kollektivs? Teilen als Idee in einer Welt, die langsam begreift, dass Wachstum endlich ist? Es ist auf jeden Fall keine neue Idee, betonen die Künstler. Die Fischer und Bauern seien da viel weiter in ihrer Zusammenarbeit, ihrer Kooperasi. In ihren soziokulturellen Projekten bauen Ruang Rupa oft die Idee des Tauschhandels ein. Jeder bringt etwas, trägt etwas bei und bekommt etwas anderes dafür. Nicht nur künstlerische Ideen. Das kann in Indonesien, in seinen oft armen ländlichen Bereichen, alles sein. Von mobilen Büchereien über Videokunstfestivals bis zu Destillatoren, um Plastikmüll in Treibstoff zu wandeln.
Es ist wie die Reisscheune, Lumbung, wo die Bauern ihre Ernte hinbringen und dann teilen. Wir stellen nicht nur die Plattform, sondern der Besucher muss auch etwas beitragen, sonst funktioniert es nicht. Wir werden also auch hinterfragen, wie der Bedarf an Großzügigkeit und Vertrauen aussieht. Das ist noch wichtiger als der Aspekt unserer kollektiven Arbeit. Wie erfahren wir uns und lernen voneinander?
Stefan Dreyer vom Goethe-Institut Jakarta hat mit Ruang Rupa zusammengearbeitet. Er ist sehr gespannt auf die Begegnung dieses kollektiven Arbeitens mit den Gebräuchen des westlichen Kulturbetriebs. Das könne auch zu einigen hoffentlich produktiven Missverständnissen führen, gerade durch den Non-Profit-Gedanken der Gruppe.
Insofern glaube ich, trifft sich das, was Ruang Rupa hier macht, auch mit dem, was wir in anderen, vor allem Schwellen- und Entwicklungsländern sehen können, wo künstlergetriebene, von Künstlern betriebene Initiativen für die, sagen wir mal, Weiterentwicklung der kulturellen Szenen eine sehr hohe Bedeutung haben. Das hat auf der anderen Seite natürlich auch was zu tun mit der relativen Schwäche staatlicher Strukturen. Das ist dann das Biotop, in dem diese Dinge entstehen.
Bis zur Documenta im Jahr 2022 wird immer einer der Künstler in Kassel leben, erfahren, wie die Stadt funktioniert, Netzwerke aufbauen, von der Kunstszene bis zu Krankenhäusern und sehen, was dort fehlt. Es soll auch eine Documenta werden, von der einiges Gutes an Wirkung fortdauert. Ade Darmawan sucht noch eine Antwort, ob das Kollektiv das Modell der Stunde ist.
Für uns war es immer wichtig, aber nicht für die Kunstwelt. Die Kunstwelt ist eine der ungroßzügigsten. Was ist das Gegenteil von großzügig? Sie ist zerstörerisch und ausbeutend und beruht auf Ungleichheit. Ihre Methoden sind nicht nachhaltig. Aber wenn so wie jetzt viele Menschen beginnen, dasselbe zu fühlen, dann sehen sie uns vielleicht als Beispiel, wie man dieses Modell auf einen größeren Maßstab bringen kann. Das ist die Herausforderung.
Yeah, that's the challenge.
Das indonesische Kollektiv Rohan Grupa auf dem Sprung nach Kassel für die Dokumente ab Juni 2022. Aber zuerst geht es für Rohan Grupa nach Berlin, denn 2 Tage lang wird dort über die Zukunft diskutiert. Museum Global ist eine von der Kulturstiftung des Bundes geförderte Initiative, zu der bundesweit 5 Museen gehören. Sie haben sich kritisch mit der Sammlungspolitik ihrer Häuser auseinandergesetzt. Die von Susanne Gensheimer geleiteten Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen richteten eine gleichnamige Ausstellung aus. Auch an der Konferenz Globales Museum, wo gehen wir von hier aus hin, nimmt sie teil. Einen schönen guten Abend, Frau Gensheimer.
Guten Abend.
Am Beispiel von Paul Klee als Stellvertreter für den Kanon der westlichen Moderne haben Sie gezeigt, in welchen außereuropäischen Ländern seine Bilder gezeigt wurden. Was nehmen Sie als Lehrer aus Ihrer eigenen Ausstellung, die bis zum Frühjahr lief, jetzt mit auf die Konferenz?
Wie eine Sammlung mit dem Thema dieser Ausstellung umgeht, das ist natürlich total individuell und hängt von den jeweiligen Sammlungsbeständen ab. In unserem Fall ist es so, dass wir versuchen werden und das auch schon getan haben durch Neuerwerbungen, bestimmte Kontaktzonen aufzuzeigen, wo es Momente gab, eine Auseinandersetzung zwischen westlicher Moderne und Malern, Malerinnen der Moderne aus nicht westlichen Ländern.
Was folgt aus den Erkenntnissen, die Sie gewonnen haben, für zukünftige Museumsarbeit?
Also für mich war die Frage nach Museum Global, wie können wir eigentlich mit unserer Sammlung so weiterarbeiten, dass die nicht westliche Moderne auch in unsere Arbeit mit einfließen wird. Und das werden wir in der Zukunft auf 2 Ebenen machen. Zum einen durch Ausstellungen und zum anderen durch Erwerbungen und Integration der Werke in unsere Sammlungspräsentation.
Sie leisten auch Pionierarbeit, wenn es um Kunst aus Kolonialzeiten, Künstlerinnen und den Blick auf das Weibliche in der Kunst geht. Welche Themen sind für Sie weiterhin unterbelichtet?
Also wie gesagt, kann ich jetzt einfach nur von unserer Sammlung sprechen. Und da haben Sie natürlich schon einen wichtigen Punkt genannt, nämlich das Thema der Künstlerinnen im Bereich der klassischen Moderne und der Nachkriegsmoderne. Ich möchte das im Nachhinein auch gar nicht immer in so einer vorwurfsvollen Haltung benennen, denn man muss natürlich historisch auch schon erkennen, dass in den 60er Jahren beispielsweise man überhaupt noch gar nicht dieses Bewusstsein hatte, wie wir das jetzt heute haben. Ja. Dennoch müssen wir aus der heutigen Perspektive eine Sammlung so darstellen, dass sie eben den gesellschaftlichen Themen und Fragen im Prinzip sozusagen antworten. Und da haben wir eben auch schon einige Erwerbungen gemacht und sind natürlich auch weiter auf der Suche.
Wer bzw. was gehört denn bei einer nachhaltigen Neuausrichtung von Museen in Deutschland mit ins Boot, um alsbald umsetzen zu können, was jetzt auf der Konferenz besprochen wird?
Also wir sind ein Landesmuseum. Unser wichtigster Partner ist das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes und die unterstützen diesen Prozess auch sehr stark. Aber wir haben natürlich noch weitere Unterstützer. Das ist zum einen unser Freundeskreis. Das sind natürlich die Stiftungen. Die Arbeit gerade der Bundeskulturstiftung ist wirklich sehr, sehr nachhaltig in diesem ganzen Unterfangen, ja, das wir jetzt hier versuchen, wir deutschen Museen. Aber in der Zukunft für die tägliche Museumsarbeit sind es schon eben wirklich die landes- oder städtischen Haushalte, denke ich, auf die wir da zählen müssen.
Ist denn Museum Global aus Ihrer Sicht tatsächlich eine Zäsur, wenn Sie von einem Unterfangen sprechen, das da auf die deutschen Museen wartet?
Ja, das würde ich schon so sagen. Wenn Sie sich andere Museen im Ausland anschauen, die sind da teilweise schon viel, viel weiter und haben in systematischer Weise eigentlich ihre Sammlungsbestände im Hinblick auf die Diversität ihrer Gesellschaften verändert. Sammlungspräsentationen, aber auch das Ausstellungsprogramm. Und da sind die deutschen Museen einfach hinterher. Und diese Initiative der Bundeskulturstiftung mit Museum Global hat da, glaube ich, wirklich was in Bewegung gesetzt. Ich glaube nicht, dass da alle Museen mitmachen. Ich weiß auch nicht, ob das zwangsweise für jedes Museum angesagt ist. Das muss man schon sich nochmal genau anschauen. Aber es haben jetzt doch eben einige Museen mitgemacht. Es werden noch mehr Museen in der Zukunft da mitmachen. Und ich finde schon, dass damit ein Stein ins Rollen gebracht worden ist. Doch, das würde ich schon so sagen.
Sie haben vorhin gesagt, Sie wollen gar keinen Vorwurf machen, dass in den 60er Jahren Künstlerinnen in deutschen Museen nicht in der ersten Reihe standen. Eben aber haben Sie gerade gesagt, in anderen Ländern ist man, was Diversität beispielsweise angeht, viel, viel weiter. Also deshalb, ja. Warum hinken wir doch offensichtlicherweise hinterher?
Na, das ist eine gute Frage. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, war sowohl die Gender- als auch die globale Thematik schon viel früher einfach präsent. Ja, das Museum of Modern Art hatte das schon in seinem Gründungsauftrag enthalten. Das ist eben ein gesellschaftlicher Prozess, der hier in Deutschland wahrscheinlich später begonnen hat. So würde ich das erklären.
Also es gibt viel zu tun im Museum global. Susanne Gensheimer war das, Chefin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Bis zum Mittwoch diskutiert sie mit Kolleginnen und Kollegen in Berlin über Perspektivänderung der Museen in Deutschland. Frau Gensheimer, danke für Ihre Zeit. Einen schönen Abend.
Danke, wünsche ich Ihnen auch.
Sie hören die Kultur vom Tag. Und jetzt geht's weiter mit Christian Riedel.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Stadt Aachen will ihren Kunstpreis nicht wie geplant an den libanesisch-amerikanischen Künstler Walid Ra'ad überreichen. Grund sind Antisemitismusvorwürfe. Man ziehe sich aus der Verleihung in diesem Jahr zurück, hieß es in einer Mitteilung. Man müsse nach entsprechenden Recherchen davon ausgehen, dass der designierte Preisträger Anhänger der BDS-Bewegung sei und mehrfach an Maßnahmen zum kulturellen Boykott Israels beteiligt war, sagte Oberbürgermeister Philipp zur Begründung. Ra'ad habe sich auch nicht ausreichend von der vom Landtag als antisemitisch eingestuften Bewegung distanziert. Mit dem Preis sollte Ra'ad im Oktober für sein 15 Jahre dauerndes Projekt The Atlas Group gewürdigt werden. Darin setzt sich der 1967 geborene Künstler mit der gewaltsamen Geschichte des Libanon auseinander. Der Chefredakteur der Zeitung Geo, Christoph Kuklick, wird neuer Leiter der Henry-Nannen-Schule in Hamburg. Der 55-Jährige übernimmt den Posten zum Jahreswechsel von Andreas Wolfers. Er verlässt die Journalistenausbildungsstätte auf eigenen Wunsch nach 12 Jahren. Die Verlagschefin von Gruner und Jahr, Julia Jäkel, lobte Kuklick als klugen Journalisten. Er vereine die klassischen Tugenden des Journalismus mit einem breiten Wissen über die Herausforderungen der digitalen Transformation, inhaltlich wie technologisch. Die Journalistenschule hatte ihr Konzept zuletzt überarbeitet und unter anderem die Ausbildung verlängert sowie das Lehrprogramm erweitert. Kuklick hatte von 1985 bis 1987 selbst die Ausbildung der Henry-Nannen-Schule durchlaufen. Der Václav-Havel-Preis des Europarates hat in diesem Jahr erstmals 2 Gewinner. Ausgezeichnet werden der inhaftierte chinesisch-uigurische Wirtschaftswissenschaftler und Regierungskritiker Ilham Tohti und die Jugendinitiative für Menschenrechte YIHR. Sie engagiert sich in mehreren Balkanländern. Mit dem mit 60.000 Euro dotierten Václav-Havel-Preis zeichnet der Europarat seit 2013 Menschenrechtsaktivisten aus. Der US-Künstler Jeff Koons bedauert die Debatte, die sein neues Kunstwerk in Paris ausgelöst hat. Gegenüber der französischen Zeitung Le Figaro wies er die Kritik aus der französischen Politik und Kunstszene aber zurück. Seine Tulpenskulptur sei Kitsch und diene der Selbstvermarktung. In Gedenken an die Opfer der Pariser Terroranschläge von 2015 hatte Koons eine Skulptur einer ausgestreckten Hand mit 11 bunten Tulpen angefertigt. Am kommenden Freitag soll sie in Paris enthüllt werden. Der Axel Springer Verlag kündigt einen Umbau bei Bild und Welt an. Die Bild am Sonntag wird künftig in einer gemeinsamen Redaktion mit der Bild-Zeitung erstellt. Auch Stellen werden wegfallen, wie viele ließ der Konzern offen. In den kommenden 3 Jahren werde man zugleich sparen und investieren, kündigte der Medienkonzern an. Die werktäglichen Ausgaben von Welt Kompakt und Welt Hamburg würden eingestellt. Zeitgleich will Springer mehr als 100 Millionen Euro investieren.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Wer kein Haus sein Eigentum nennen kann, ächzt vor allem in Deutschlands Städten über die hohen Mieten. Einer der Brennpunkte ist Berlin. Dass der Senat an einem Mietendeckel werkelt, ist auch den Initiativen zu verdanken, die für eine gemeinwohlorientierte Stadtpolitik kämpfen. Ihnen widmet das Hebbel am Ufer ein ganzes Festival. Gerd Brendel über Berlin bleibt Stadt, Kunst, Zukunft im Mittelpunkt, ein Musical der Kreuzberger Lokalpatriotin Christiane Rösinger.
Treffen sich ein paar Kreuzberger Freundinnen am Spätkauf. In Christiane Rösingers Stadt unter Einfluss, dem Musical zur Wohnungsfrage, haben sie nur ein Thema.
Umwandlungen, Eigentum, jedes Wochenende Besichtigung, wenn ich Pech hab, kriege ich die Kündigung.
Und dann drängen sie sich auch schon auf der Bühne des alterwürdigen Hebbeltheaters, die potenziellen neuen Eigentümer, eine ganz andere Klientel.
Jeder wohnt und es betrifft auch allen.
Weshalb das Berliner Hau mit seiner Intendantin Annemie van Ackere die neue Spielzeit mit einem ganzen Festival zum Thema eröffnet. Ein Festival, das Partei ergreift.
Wir haben tatsächlich uns fokussiert auf Geschichten von Miete und Mieterinnen und widerstandsleistende Initiativen.
Und so stehen in Stadt unter Einfluss, neben Christiane Rösinger, Mieteraktivistinnen auf der Bühne, die mehr oder weniger gekonnt ihr Leid klagen. Mehr singende Mieterversammlung als Musiktheater. Der Kampf der Mieter ist auch Thema in der leerstehenden Bankfiliale nebenan, die für eine Woche zum Projektraum urbaner Aktion umgebaut wurde. Auf einem Tablet kann ich zwischen Mietshäusern, zwischen Berlin und München wählen und die Vermieter anrufen. Die hören dann nicht mich, sondern eine der Horrorgeschichten ihrer Mieter vom Band.
Ich will ein schlechtes Gewissen haben, dass Sie Ihre Eltern benutzt haben, um Eigenbedarf für unsere Wohnung vorzutäuschen. Sie haben uns belogen und unter Druck gesetzt, um uns aus unserer Wohnung zu jagen. Wir haben die Wohnung einige Monate später auf Immobilien-Scout gefunden. Der Preis hatte sich mehr als verdoppelt.
Haunted Landlords nennt das Peng-Kollektiv seine Variante eines Klingelstreichs. Die Aktion läuft schon seit letztem Jahr. Vielleicht hebt deshalb niemand ab. Die Vermieter bleiben stumm. Nicht nur hier, fast im gesamten Programm.
Es ist möglich, Widerstand zu leisten. Also diese Empowerment-Idee spielt sicher eine große Rolle.
Es geht um Ermutigung. Die ist bitter notwendig, keine Frage. Aber so viel Aktivistendokumentation ermüdet auf die Dauer. Der Konflikt wird zwar erzählt, verhandelt wird er auf der Bühne aber nicht mehr. Dabei sind die Rollen auch beim Thema Wohnen nicht immer so eindeutig verteilt. Immerhin, eine Theaterproduktion macht das deutlich. In der preisgekrönten Shishi-Pop-Performance Oratorium kommen alle zu Wort. Auf der Videoleinwand werden nämlich die Zuschauer, Zuschauerinnen gefragt, Mieter, Eigentümer, Erben und aufgefordert, entsprechende Texte vorzutragen. Am letzten Wochenende gibt es dann doch ein Aha-Effekt. Nicht auf der Bühne, sondern auf der Straße. Das Kollektiv Guerilla Architects organisiert rund um das Hau Spaziergänge. Vor den Sozialbauten am Mehringplatz meldet sich eine Anwohnerin zu Wort.
Das sind zwei Welten. Hier, das ist deutsche Welt und das ist arabische Welt, Kopftuch. Ich bin kein Hassist jetzt, aber da hier und meine Kinder sind blond. Der Vater ist deutsch, blond. Und meine Kinder gehen zur Schule in Zellendorf, weil das ist so gefährlich hier für meine Kinder. Meine Kinder waren nur einmal im Spielplatz hier, sie haben geschlagen. Ich bin schwarz und das Problem, das ist so schwer zu sagen hier.
Vielen Dank für den Beitrag mit. Was jetzt auch ganz stark die Diskussion ist, hier natürlich auf der einen Seite Gentrifizierung und auf der anderen Seite Ghetto.
Ein paar Meter weiter kommen die angesprochenen arabisch-türkischstämmigen Kiezbewohnerinnen selbst ins Bild. Auf einer Brachfläche hat die Initiative Parkakademie einen Stadtgarten gebaut und organisiert Treffen mit Kiezmüttern. Auf den Fotos sieht man Frauen mit Kopftuch. Auch sie fürchten um die Sicherheit ihrer Kinder, wenn der Spielplatz zum Treffpunkt für Alkoholiker wird, wenn es immer weniger Grillflächen für den Sonntagsausflug gibt. Wem gehört die Stadt? Im Hau werden die brennenden Fragen gestellt. Antworten, auch die unangenehmen, muss jeder und jede draußen vor der Tür suchen. Der Tür des Theaters und der eigenen.
Gerd Brendel über Berlin bleibt bis zum 5. Oktober im Hebbel am Ufer. Mit dem Goethe-Institut hat diese Fazitausgabe begonnen. Jetzt geht es um den Auslandsrundfunk der Bundesrepublik Deutschland. Denn die Berichterstattung aus Russland ist dem Kreml ganz offensichtlich ein Dorn im Auge. In dem seit August währenden Streit hat nun ein neuer Akt begonnen. Thielko Gries in Moskau über seine Recherchen, eine Drohung und aktuelle Bilder.
Die Deutsche Welle berichtet über die Demonstrationen der Opposition gestern in Moskau, filmt Auftritte von Rednern und verbreitet Auszüge auf ihrer Seite und in sozialen Netzwerken, auch auf Russisch, eben journalistisches Alltagsgeschäft. Nicht alltäglich war der Auftritt Wassili Piskaryovs von der Machtpartei Einiges Russland im Parlament am Freitag. Er ist Vorsitzender des eigens gegründeten Ausschusses, der die Einmischung ausländischer Staaten in die inneren Angelegenheiten Russlands untersucht. Die will er in Publikationen der US-Botschaft in Moskau, einer ganzen Reihe ausländischer Medien und außerdem bei Google und Facebook gefunden haben. Am ausführlichsten aber spricht er über die Deutsche Welle und wirft ihr massenhafte Gesetzesverstöße vor. Wir haben ernste Vorbehalte gegenüber diesem Unternehmen. Deshalb hoffen wir, dass als Reaktion darauf endgültige Entscheidungen getroffen werden. Konkret bedeutet dies: Das Justizministerium könnte die Deutsche Welle als sogenannten ausländischen Agenten einstufen, was aufwendige behördliche Prüfungen in kurzen Intervallen und schwierigeres Arbeiten bedeuten würde. Das Außenministerium könnte sogar Akkreditierungen einzelner Journalisten des Senders in Moskau entziehen oder sie nicht verlängern. Solche Akkreditierungen werden üblicherweise für ein Jahr erteilt und müssen regelmäßig erneuert werden. Ohne sie ist journalistisches Arbeiten in Russland strafbar. Die Deutsche Welle weist alle Vorwürfe zurück. Recherchen des Deutschlandfunks legen nun nahe, es geht womöglich gar nicht um einen Tweet oder Berichte der Deutschen Welle, sondern um eine Retourkutsche. Dazu einige Sätze der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, von Anfang August. Vor kurzem wurden Konten des Fernsehsenders Russia Today in Deutschland gesperrt, dafür, dass er über Geschehnisse ausgewogen berichtet. Können Sie sich das vorstellen? Wir handeln aber schon seit langem nach dem Prinzip der Reziprozität und des spiegelbildlichen Vorgehens, was die Arbeit von Journalisten betrifft, sowohl unseren Journalisten dort als auch deren Journalisten hier bei uns. Der Deutschlandfunk hat nachgefragt, was Maria Sacharowa genau meinte. Das russische Außenministerium antwortete schriftlich. Zitat: Die Sparkasse Berlin hat drei in Deutschland tätigen Unternehmen des Kanals RT, also Russia Today, eine Benachrichtigung über die Schließung von Bankkonten innerhalb von 2 Monaten geschickt, ohne Angabe von Gründen. Es handelt sich um Ruptly, Redfish und Mafic Media. Auch einige andere deutsche Banken haben diesen Unternehmen Dienstleistungen versagt. Wir haben uns daraufhin bei der Sparkasse Berlin erkundigt, ob der Vorwurf aus Moskau stimme. Das Institut verwies in einer schriftlichen Antwort lediglich darauf, dass es sich zu seinen Kundenbeziehungen nicht äußere. Ruptly, eine Multimedia-Agentur, zeigte gestern auch Bilder von der Oppositionsdemonstration in Moskau, aber nur wenige Inhalte. Es unterhält wie Redfish und Mafic Media Verbindungen zum russischen staatlichen Propagandafabrikanten RT bzw. Russia Today. Sie sind in Berlin ansässig, worüber T-Online vor fast einem Jahr berichtet hatte. Möglich also, dass die Deutsche Welle in Moskau unter Druck gerät, weil für Russland arbeitende Medienunternehmen in Berlin Schwierigkeiten bekommen haben. Ein solches Verhalten ist für Moskauer Regierungsstellen durchaus üblich. Die Vokabel spiegelbildlich gehört zum Standardrepertoire. Denkbar sind also weitere Schritte gegen den deutschen Auslandssender. Der Parlamentarier Piskaryov gab dafür am Freitag sinngemäß diese Begründung: Die Maßnahmen in Russland entsprächen denen gegen russische Medien im Ausland und sie dienten dem Schutz der nationalen Interessen der Russischen Föderation.
Aus Moskau unser Korrespondent Thielko Gries. Auch in der Kulturpresseschau wird es jetzt politisch. Hans von Trotha über Erfolg, Niederlagen und Fragen.
Von Personen des öffentlichen Lebens gibt es immer mehrere Versionen. Eine davon kreiert die Nachwelt. Vorher wird eine, oft andere, vor allem von den Medien bestimmt. Manche Medienvertreter tun sich da besonders hervor und wollen partout ihre Marke hinterlassen, auch wenn wir uns von ihnen wünschen würden, sorry, dass sie einfach informieren. Nicht zu Unrecht knöpft sich Michael Hahnfeld in der FAZ Klaus Kleber vor, dessen Fragen an den österreichischen Wahlsieger Sebastian Kurz im Heute-Journal vom Sonntag den Interviewten zu dem genervten Satz hinreißen ließen: Vielleicht würden Sie besser wissen, was ich tun sollte, als ich es selbst weiß. Arroganz und Überheblichkeit, sie haben im deutschen Fernsehen viele Namen, stichelt Hahnfeld. Doch einer sticht immer wieder hervor. Er meint Klaus Kleber, der unbedingt von Kurz hören wollte, dass der nicht mit der FPÖ zusammengeht und sonst eigentlich gar nichts. Mit der Generalattacke funktioniert so Demokratie à la ZDF, lässt sich Hahnfeld die Gelegenheit nicht entgehen, übers Ziel hinauszuschießen. Aber mit der Frage, könnte Kleber nicht wenigstens auf die Idee kommen, dass es für den ÖVP-Chef allein aus taktischen Gründen falsch wäre, die FPÖ wegzukicken, damit er in Gesprächen mit SPÖ und Grünen eine stärkere Position hat, hat er recht. Genauso wie die Süddeutsche recht hat, wenn sie einen erst einmal witzigen Coup der Online-Ausgabe der österreichischen Kronenzeitung auf ihren ernsten, gefährlichen Kern hin analysiert. Wenn du die Krone hast, hast du die Meinungshoheit, sagte der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im legendären Ibiza-Video. Und dann fiel der verhängnisvolle Satz: Wenn dieses Medium auf einmal uns pusht, dann machen wir nicht 27, dann machen wir 34%. Die Wirklichkeit hielt dann am Sonntag 17,3% für die FPÖ bereit. Und die Krone, so die Süddeutsche, versieht das Zitat Straches via Twitter mit 5 Buchstaben. Sorry. Was die Süddeutsche als feingespielten, vergifteten Gruß der Krone an einen interpretiert, mit dem man mal sehr eng war. Nun verkündete das Blatt, es wolle online bei Flüchtlingsthemen behutsamer berichten. In Österreich, kommentiert die Süddeutsche, heißt es, gegen die Krone wolle niemand regieren, und setzt ihrerseits nach: Sorry. Charlotte Klonk, Professorin für Kunst- und Bildgeschichte, analysiert in der Taz symbolische Bildbedeutungen in unserer heutigen Welt am Beispiel von Greta Thunberg. Ihr Erfolg, schreibt Klonk, beruht gerade nicht auf dem Einsatz von kalkulierter und inszenierter Bildwirkung, sondern auf einem gesellschaftlichen Generationenkonflikt, dem sie Ausdruck verleiht. Wer also Thunberg zur Ikone oder Symbolfigur stilisiert, so Klonk, der überträgt ins Weltanschauliche, was bei ihr immer nur ein Verweis auf Forschungsergebnisse ist. Klonk analysiert Heiligenverehrung, Nazi-Vergleiche und präpotente Sprüche wie »Fuck you, Greta« auf Autoaufklebern. Es ist, schreibt sie, eine verkehrte Welt, in der Erwachsene die einfache Märchenwelt von Gut und Böse, Verführerin und Verführte, Roboter und Mensch bemühen müssen, um das Phänomen Greta Thunberg zu erklären. Greta Thunberg, so Charlotte Klonks Fazit, hat kein Imageproblem und genau darin liegt ihr Erfolg. In der Welt meldet sich Matthias Heine mit einer sehr französischen Variante der Image-Kanonisierung zu Wort, in einer Fußnote zum Nachruf auf Jacques Chirac. Die offizielle Unsterblichkeit erlangt man in Frankreich, wenn lange nach dem Tode des Betreffenden seine sterblichen Überreste ins Panthéon umgebettet werden, schreibt Heine. Die inoffizielle Unsterblichkeit erlangt man, wenn man als Figur in einem der klassischen Asterix-Comics verewigt wurde. Genau das ist Chirac widerfahren, der 1978 als Cäsars junger Berater Technokratus im Band Obelix und Co. KG auftaucht. Die deutsche Asterix-Übersetzerin Gudrun Pendorf, erzählt Heine weiter, konnte nicht davon ausgehen, dass irgendjemand hierzulande die Anspielungen auf die französische Elite-Kaderschmiede ENA verstehen würde. Sie nannte die Lehranstalt, die Technokratus absolviert hatte, Freigelassenen Schule für angewandte Zeitkritik, kurz FAZ. Das wäre eigentlich auch ein Anlass für ein Sorry, oder?
Hans von Trotha, unser Leser der aktuellen Zeitungsfeuilletons. Gerade kam als eilige Meldung, die Sopranistin Jessie Norman ist gestorben. 74 Jahre alt wurde die 4-malige Grammy-Gewinnerin, das teilte ihre Familie mit. Dennoch, eine gute Nacht.